Der Predigtext heute, das sind die ersten drei Verse aus Daniel 12. Jetzt bitte ich euch einmal aufzuschlagen. Letzte Kapitel im Buch Daniel. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen werden, erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. So, da haben wir das, die Dimension der Ewigkeit. Aber das Interessante ist der Anfang dieses Kapitels. Was hat Michael, der Engelfürst, mit dieser ganzen Geschichte zu tun?
Da gibt es doch ein Daniel weiter, oder nicht?
Also der Engel Michael ist einer, der immer gegen das Böse kämpfen muss. So kenne ich ihn.
Ja.
Er hat auch mal eine Zeitverzögerung gehabt, weil er noch kämpfen musste.
Genau, das haben wir im vorherigen Kapitel.
Und ich denke, das wird dann auch sein, der dann gegen den Bösen mitkämpft. Ich denke, er wird dann anführen, der auch den Kampf gegen das letzte eigentlich Böse.
Wir haben das ja in der Offenbarung, dass er kämpft, aber es gibt eine andere Stelle.
Nee.
Von Moses. Genau. Das ist dieser interessante Paralleltext, den wir normalerweise oder über den man so schnell wegliest. Und zwar finden wir das im Judasbrief. Lass uns einmal dahin springen. Judasbrief ist das vorletzte Buch der Bibel. Und da lesen wir im Vers 9, Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte und den Leib des Mose, wagt nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich, dieser aber lässt schon was nicht verstehen. Ein Vers eingestreut in eine Belehrung des Volkes Gottes. Was hat das mit dem heutigen Tag zu tun? Und welche Bedeutung hat es, dass ein Engel, der wichtigste, der höchste Engel Gottes, mit dem Teufel streitet um den Leib des Mose. Vielleicht hilft uns das, wenn wir diese Stelle parallel einmal lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 34. Und zwar lesen wir ab Vers 5. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Lande Moab, nach den Worten des Herrn. Und er begrub im Tal, im Land Moab, Beth-Peor gegenüber, und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder seien beweint. Das war, nachdem er auf diesen Gipfel des Berges Peor gestiegen war, um das Land zu sehen, in das er nicht eintreten wird. So. Und Mose starb. Und der Herr begrub ihn. Da lesen wir nichts von diesem Kampf. Und fast am Ende des Neuen Testamentes, dieser eine Vers, und Michael tritt mit dem Satan und den Leib des Mose. Warum? Ich denke, es Der Schlüssel dazu liegt wiederum im 1. Korinther 5, Kapitel 15. Und es ist wirklich interessant, wenn wir einmal so die Bibel im Gesamttext betrachten. 1. Korinther 15. Lass uns dort einmal lesen. Das ist ja dieses große Auferstehungskapitel. Da lesen wir ab Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst, du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern anders ist das der Menschen und die Tiere und der Vögel und der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Und die eine ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne, eine andere die Herrlichkeit des Mondes. Also ist auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Das, ihr Lieben, war das Ziel des Satan. Die Saat dieses natürlichen Körpers des Mose zu verhindern, damit der Geistliche gar nicht erst aufstehen könnte. Und das war ein sehr früher Versuch, sein eigenes Gericht abzuwenden. Denn Mose und Elia erscheinen auf dem Berg der Erklärung, um mit Jesus den Ausgang seines Wandels zu beschließen.
Sind das nicht auch diese beiden Leuchter, diese Leuchter,
die bei Gott stehen? Kann man so sehen. Für mich stehen das also das Gesetz und die Propheten. Mose als der Prophet des alten Bundes. Elia als der Prophet des Geistes, der eigentlich auch der Auferstehung. Die besprechen mit Jesus den Ausgang seines Wandels. Und dazu brauchte es diesen gesäten Leib, das Beispiel der Auferstehung. Es gibt Mose und Elia sind gleichzeitig die beiden Möglichkeiten des Herrlichkeitsleibes. Mose, der durch die Verwesung geht, und Elia, der mit der Unverweslichkeit überkleidet wird. Aber beide leiblich, leibhaftig. Und das ist vielleicht die wichtige Information für uns heute. Unser Körper hat einen ungeheuren Wert. Wirklich. Es ist eine irdische Herrlichkeit des Wesens Gottes und es ist gleichzeitig der Same dieser himmlischen Herrlichkeit. Und deswegen gebührt dem Leib eine gewisse Ehre, so sagt es das dann. Keine Verehrung, aber Ehre. Und ist das, was wir heute erleben, dass einfach der Körper wie nichts geachtet wird, einer dieser Kennzeichen der Rebellion gegen Gott? Verbrannt, eingeschüttet, dem Gericht übergeben. Nicht zurückzukehren zur Erde, von der er genommen ist, und wie ein Same zu warten, bis Gott ihn wieder aufweckt, sondern schon dem Gericht übergeben. Über Jahrhunderte galt das Verbrennen von Toten als ein entsetzliches Gericht, schon im Alten Testament. Ja, wenn so eine Katastrophe war, dass die Leichen verbrannt werden mussten, dann war das, ich sag mal, die ultimative Schändung. Abfall wurde verbrannt im Tal Hinnom. in Zeiten des, des Gerichts, also des, des Krieges, dann wurden auch Leichen verbrannt. Und das war eine Katastrophe für das Gottesvolk. Und heute ist es eine Frage des Kommerzes, billiger als Leute zu beerdigen. Also verachtet man. Das ist falsch. Deswegen ist dieser Sonntag als Totensonntag, ich nenne es wirklich erstmal als Totensonntag, von einer recht besonderen Wichtigkeit, weil erst mit dem mit der Würde des Todes im Ansatz zumindest klar wird, zu welcher endgültigen Würde Gott den Menschen berufen hat, nämlich zu seiner ewigen Herrlichkeit. Das, was wir erleben im Krieg, auf die Fläche des Bodens geworfen, den Boden getränkt mit Blut, damit Fluch auf die Erde zu bringen. Das sind alles solche grässlichen Entwicklungen, denen wir im Moment die ganze Welt ausgesetzt sind. Selbst die Ungläubigen haben über Jahrhunderte oder sagen wir zumindest über Jahrzehnte versucht, diesen Fluch des Krieges zu überwinden. Heute wird es Feuer. Selbst von unserer eigenen Regierung. Und das zeigt, wie weit fortgeschritten wir sind im Lauf dieser Zeit. Am Ende der Tage. Damit sind wir eigentlich schon mit diesem Zirkelschluss angekommen an der Wertschätzung, die Gott dem Leben gibt. Wenn wir zurückkommen zu unserem ursprünglichen Text im Buch Daniel, wird aber eben auch eine zweite Sache deutlich. Es wird diesem Propheten dort ein Blick in die Zeit des Endes gewährt. Er versteht es nicht. Wir lesen es gleich ein Stück weiter. In Vers 8, ja. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und ich sprach, was wird der Ausgang dessen sein? Wenn Gott seinen Knechten, den Propheten, einen Blick in die Zukunft gewährt, muss das nicht bedeuten, dass derjenige das wissen kann. Ich denke, so geht es auch uns in mancher Hinsicht auf das, was Gott zwar offenbart, wir wissen es, doch verstehen wir das nicht. Wenn man gerade an diese Zeiten und Zeitpunkte denkt, die in diesem Buch Daniel, aber auch an anderen Stellen der Offenbarung oder überall dort, wo Gott solche Visionen in die Zukunft gewährt, ist das, solange wir nicht da unmittelbar drin sind, schwer verständlich oder unverständlich. Das ist nicht schlimm. Es wird dort über Zeiten geredet. Am Ende dieser Zeit offenbart Gott etwas, wie dieser gesamte Prozess abläuft. In jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Es wird verdeutlicht, dass dieser Erzengel Michael gleichzeitig der Engel des Volkes Gottes ist. Deines Volkes. Aus meiner Sicht geht nicht zwingend aus diesem Text hervor, dass es sich alleine um das Volk Israel handelt. Deines Volk, deines Volkes heißt das Volk des Glaubens. Beinhaltet nach meiner Überzeugung auch die in diesen Baum eingepflanzt sind. die durch den Glauben an Jesus, an den Messias Gottes mit hineingepflanzt sind in das Volk Gottes. Und es wird eine Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem ein Volk besteht bis zu jener Zeit, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Das ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, eingeschrieben zu sein in das Buch des Lebens. Wie kommt man da rein?
Durch den Namen Jesus Christus, getauft im neuen Leben.
Durch den Glauben an den Namen des Rettergottes. Das verpflanzt uns in dieses Buch des Lebens. Wir können auch das nochmal finden. Und zwar im Johannesevangelium haben wir gleich mehrere Stellen. Und im ersten Johannesbrief, lass uns zwei angucken. Johannes 5. Dort lesen wir ab Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und diese gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Gewalt gegeben, auf Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und das lesen wir, das ist praktisch bestätigt durch Jesus selber, was wir hier in Daniel 12, Vers 2 gelesen haben. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden auch erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zur Schande zu ewigen Abschied. Wenn Jesus Auferstehung und Leben ist, oder weil Jesus Auferstehung und Leben ist, hat es eine scheidende Funktion. Auferstehung zum Leben und Auferstehung zum Gericht. Um diese Tatsache der Auferstehung kommt niemand drum herum. Auch wer seinen Leib der Zerstörung anheimgegeben hat. Dann aber zur Auferstehung des Gerichts. Wir sollten nicht solche sein. Wir finden eine zweite Stelle in Kapitel 6. Das erste hatten wir, also, ja, Johannes Evangelium natürlich. Zwei Stellen in Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Nochmal. Schreibt euch das an. Das, Kapitel 6, Vers 40. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und damit wird deutlich, dass ewiges Leben zwar eine Qualität für diese Zeit bereits ist, so wie wir das im 1. Johannesbrief Kapitel 5 haben, wer den Sohn hat, hat das ewige Leben, aber das ist erst verendet mit der Auferstehung der Toten. Entweder mit der Überkleidung der noch lebenden Gläubigen, so ähnlich wie bei Elia, oder mit der Auferstehung, so wie bei Mose. Mose war schon auferstanden. Dessen Auferstehung kommt nicht erst. Der war auferstanden. Sonst hätte er nicht auf dem Berge mit Jesus reden können. Deswegen werden Heilige bekämpft, selbst über ihren Tod hinaus. Deswegen sendet Gott, wo das nötig ist, seine heiligen Engel, die in diesem Kampf siegen. Und das sollte uns Mut machen, auch schon zu Lebzeiten. Wenn Gott sogar über den Tod hinaus den Sieg behält, dann ist klar, dass er auch und erst recht den Tod, den Sieg behält, solange er lebt.